Montagmorgen um 9 eine unbekannte Stimme. Sebastian Victor ist mein Name, der Carsten Rose ist nämlich nicht da. Dennoch wollen wir nicht auf den Espresso-Plausch verzichten. Guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, wo ist denn unsere Carsten Rose abgeblieben? Sagen Sie bitte.
Das war also so, ich erhielt gestern Abend einen Anruf, er hält sich in Hamburg auf und benutzt den Streik, glaube ich, ein bisschen als Ausrede, nicht nach Erfurt zurück zu müssen und sich die schöne Stadt Hamburg noch ein bisschen anzugucken, kann man ja verstehen.
Sie haben ihm keinen ordentlichen Pullmannwagen hingestellt, dass er in bester Gesellschaft nach Erfurt fahren konnte. Das heißt, er ist Opfer von der DGL geworden demnach, dem Streik.
So sieht es aus, aber ich habe den Eindruck, so vermittelt er das, dass er das doch zu genießen weiß. Ich glaube, er hat schon eine Hafenrundfahrt gemacht und über seine nächtlichen Aktivitäten wollen wir uns hier nicht auslassen.
Das können wir ja nächste Woche machen, wenn er wieder auftaucht.
Da fragen wir ihn selber, genau.
Ja, aber das ist natürlich schön, dass wir so einen schönen Aufhänger haben zu dem Aufregerthema der Woche. Also diesem Streik, war er nötig, war er nicht nötig. Am Wochenende sind ja doch viele Menschen gestrandet.
Herr Lochthofen, genau. Die Bahn streikt. Die FAZ schreibt, der Chef der GDL, Klaus Weselski, übertreibt es mit seinen Forderungen. Er hätte, so die FAZ, den Rubikon überschritten. Teilen Sie diese Sicht?
Ja, die FAZ wirbt ja für sich, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass hinter der Zeitung immer ein kluger Kopf steckt. Das würde ich in dem Fall bei dieser Kommentierung doch ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Die wissen natürlich sehr wohl, dass es hier nicht um tarifliche Dinge geht, es geht nicht um die 5%, es geht nicht um andere Dinge, sondern ums Überleben dieser kleinen Gewerkschaft und anderer kleiner Gewerkschaften. Denn es wird ja ein Gesetzentwurf vorbereitet von der Bundesregierung, Frau Nahles macht das, wonach in einem Unternehmen nur eine Gewerkschaft das Sagen hat. Das hieße dann für die kleine, aber sehr mächtige und wirkungsstarke Gewerkschaft der Lokomotivführer, sie müssten sich bei der größeren hinten anstellen und das abnehmen, was die da verhandelt mit den Bossen bei der Bahn. Und das will sie verhindern. Das heißt, es ist ein richtiger Krieg um die Zukunft dieser kleinen Gewerkschaften. Und dazu kann man unterschiedlich stehen, wenn man betroffen ist. In Hamburg, wie Herr Rose sagt, man entspannt, da soll man weiterkriegen. Vielleicht bleibe ich hier 3 Tage in Hamburg und komme nicht wieder weg. Und andere werden sich natürlich aufregen, wenn sie gestern Abend in Frankfurt von einem Flug aus Amerika zurückgekommen sind und stehen da und können nicht weiter, dann freuen sie sich natürlich nicht über so eine Art von Streik. Aber das muss die Bundesrepublik aushalten, solange hier nicht alles krachen geht. Und ich gehe mal davon aus, dass immer noch weit entfernt.
Im Kern geht es um einen Konkurrenzkampf zwischen der EVG, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, und der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Dem Herrn Weselski wird jetzt vorgeworfen, er würde sich für die Interessen des Bahnpersonals einsetzen, des mitfahrenden Bahnpersonals, also Schaffner und Zugbegleiter, die ihn gewerkschaftsmäßig überhaupt nichts angehen. Ich meine, aber es ist doch gut, wenn sich eine Gewerkschaft auch ein bisschen um die Interessen der nicht nur für die Lokomotivführer kümmert, sondern eben auch für die Schaffner und Zugbegleiter, oder?
Naja, das erscheint immer nur an der Oberfläche als so klein. Im Großen und Ganzen geht es schon so ums Prinzip, ob das Streikrecht in Deutschland durchgehalten wird, was verfassungsrechtlich garantiert ist oder nicht. Herr Weselski ist natürlich mit den Lokführern in einer sehr komfortablen Position. Der kann natürlich Druck machen. Das können jetzt die Begleiter in einem Restaurantwagen oder die nur die Fahrscheine knipsen natürlich nicht so ohne weiteres. Deswegen ist er auch attraktiv für die. Er kann Dinge durchsetzen, die weit breiter aufgestellte Gewerkschaft, die sich mit sehr unterschiedlichen Mitarbeitern der Bahn beschäftigt, nicht kann. Und so will er die alle auf seine Seite ziehen, damit er auch künftig per Gesetz weiterhin für sie die Vertretung sein kann. Deswegen weitet er sich auf. Und ich vermute, viele dieser Bediensteten, die außerhalb des Cockpits der Lokomotive arbeiten, haben ein großes Interesse, weil in der Vergangenheit die GDL sich ziemlich stark erwiesen hat und ihre Interessen durchsetzen konnte, weil sie natürlich alles lahmlegen kann. Also da gibt es innerhalb der Gewerkschaften den Krieg und die kleinere GDL, das ist ja bei den Piloten im Cockpit nicht anders, versuchen natürlich ihre Macht zu behalten, denn in dem Augenblick, wo die Große allein das Vertretungsrecht hat und sie nicht mehr streiken können, ist es vorbei mit ihnen, mit ihrer Attraktivität. Und Herr Weselski kommt aus Sachsen, das ist auch schön. Sie wissen ja, die ganze friedliche Revolution vor 25 Jahren ist aus Sachsen gekommen. Das heißt, die Herrschaften sind da etwas stärker motiviert als vielleicht in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz. Also da steht uns noch einige hitzige Debatten ins Haus, bevor dieses Gesetz kommt. Und bis dahin ist die GDL vielleicht doch in der Lage, auch die anderen zu vertreten. Also wir müssen aufpassen. Nur es darf nicht passieren, dass Deutschland ernsthaft Schaden nimmt. Auf der anderen Seite sage ich mal, die Bahn ist inzwischen ja keine hoheitliche Geschichte mehr in dem Sinne, wie es bei unseren Urvätern gewesen ist, sondern es ist ein knallhart auf Profit ausgerichtetes Unternehmen. Und da muss ich sagen, die können schon ruhig auch ein bisschen was davon abgeben an ihre Mitarbeiter.
So viel zum Bahnstreik, der ja jetzt beendet ist. Herr Lochthofen, heute Abend habe ich gelesen, stellt die SPD vermutlich die Weichen für eine neue Landesregierung. Sie sind ein bundesweit gut vernetzter Mensch. Wie erklären Sie sich, dass Thüringer Politik außerhalb Thüringens wesentlich intensiver diskutiert wird als in Thüringen selbst?
Ja, weil man sich hier natürlich über die Jahre hinweg an die Konstellation gewöhnt hat. Man kennt die einzelnen handelnden Personen. Man verbindet damit jetzt nicht nur einfach theoretisch Vorstellungen, also die SPD ist so und die Grünen sind so und die Linke ist so, sondern man kennt die Leute und stellt dann fest, ach so, aufregend ist das Ganze gar nicht. Also ich vermute mal, im Auge des Taifuns ist es meistens so, dass es da ruhig ist. Und wir sehen ja, auf den letzten Metern gibt es nochmal Nervosität. Alle gehen schon davon aus, dass Rot-Rot-Grün erstmal ins Visier genommen wird. Aber da gibt es ja noch mehrere Zwischenstufen. Das heißt, es gibt dann die konkreten Verhandlungen und dann irgendwann entscheidet eine kleine Gruppe SPD-Mitglieder, einer Partei, die krachend verloren hat bei den letzten Wahlen, wie die Regierung künftig in Thüringen aussehen wird. Das wird nochmal für Hitze sorgen. Und selbstverständlich wissen wir auch, spätestens damals, als in Hessen eine SPD-Regierung mit den Stimmen der Linken gewählt werden sollte, dass es in der SPD immer wieder auch Rumoren gibt und selbst in der Linken gibt es ja ein paar Leute, die das nicht ganz so toll finden, was da verhandelt worden ist. Also es bleibt spannend, das ist für ein kleines Land wie Thüringen auch interessant, wir fallen sonst in der Regel nicht auf, wir sind auch nicht ganz so wichtig mit unseren knapp 2 Millionen. Denken Sie dran, der Regierungsbezirk Detmold, den kein Mensch kennt außerhalb von Nordrhein-Westfalen, der ist so groß wie Thüringen, ja. Mhm. Und hier haben wir Minister, wir haben eine Ministerpräsidentin oder einen Ministerpräsidenten und so weiter, wir verhandeln überall in Berlin mit und so weiter. Also da ist Thüringen schon privilegiert, Gott sei Dank. Da bleiben wir auch dabei erstmal, aber auf der anderen Seite, es stürzt in Deutschland nichts ein, wenn in Thüringen mal etwas anders, sage ich mal, die Regierungskonstellation ist als in Bayern.
Mhm. Dennoch die Frage, ich habe viele Jahre, bevor ich hier nach Erfurt wieder zurückzog, im WDR in Köln gearbeitet und von den ehemaligen Kollegen kriege ich Anrufe. Was ist los bei euch in Thüringen? Was wird das? Kommt der Panjewagen, die Russen mit dem Panjewagen zurück? Also da herrschen auch Ängste, die zum Teil sehr lustig sind und nicht ernst zu nehmen möglicherweise. Mich interessiert trotzdem die Differenz des Interessensunterschied. Ne? In Thüringen.
Erstmal müssen wir ganz klar die Begriffe klären. Die Russen haben die Troika, da sind 3 Pferde vorgespannt, der Panjewagen ist ein polnischer. Und in Nordrhein-Westfalen müsste man doch eigentlich etwas mehr Verständnis dafür haben. Ich würde ja verstehen, wenn in Bayern man das anders sieht. Aber in Nordrhein-Westfalen, die Ministerpräsidentin ist doch erst durch die Stimmen der Linken in die Position gekommen, überhaupt mal, sage ich mal, den Fuß in die Staatskanzlei zu bekommen. Das heißt also, da war mal für westliche Verhältnisse viel weiter. Ich glaube, es ist noch viel Ideologie in den Köpfen der Menschen. Glücklicherweise in Thüringen oder in Nordrhein-Westfalen am Ort wird nicht ganz so viel entschieden. Das heißt also, wenn in Thüringen ganz was anderes regiert als von mir aus auch in Hamburg oder wo auch immer, dann passiert in Deutschland noch gar nichts. Da fällt noch kein Reissack irgendwo um, der uns beeindrucken sollte. Und insofern sagen wir, ist es zwar schön, dass die Kollegen sich dafür interessieren, aber wir schauen uns das mal an. Der Ramelow als Linker ist sicherlich Herrn Stegner in der SPD näher als Sarah Wagenknecht. Das heißt also, an dieser Stelle gibt es, glaube ich, nicht den großen Knall, den manche befürchten.
Herr Lochthofen, darf ich Sie fragen, welche Regierungskoalition Sie sich persönlich für Thüringen wünschen?
Als Journalist bin ich natürlich jemand, der gut aufpassen muss, dass er, sage ich mal, seine persönlichen Wünsche, die man als Privatperson hat, gut trennt von dem, was man in der Arbeit macht. Ich beobachte das mit Interesse, sage nur auch deutlich, es gibt zwar keinen großen Druck hier zu einem Wechsel in Thüringen, aber ich treffe viele Menschen selbst, die normalerweise auch CDU wählen, die sagen, ach, 24 Jahre ist eine lange Zeit. Das heißt, es hat sich vieles auch so verfestigt in diesem Land, dadurch, dass die Union so lange regiert hat, dass da auch mal irgendwann das Ganze leicht durchgeschüttelt werden müsste. Das heißt also auch auf anderen Ebenen, die Beamtenebenen sind oder in den Verwaltungen und so weiter, ist alles sehr stark in eine Richtung ausgerichtet. Da könnte sicherlich so eine Veränderung auch dazu führen, dass Thüringen möglicherweise sich neu orientiert, was ja nicht heißt, dass nicht bei der nächsten Wahl dann die CDU wieder die Wahl gewinnen kann. Also ich würde schon sagen, dass dieses Experiment für so ein kleines Land wie Thüringen, und wenn es überhaupt irgendwo stattfindet, dann hier von Interesse ist, insgesamt in Deutschland.
Danke für die für Ihre Meinung. Herr Lochthofen, Sie haben Kunst studiert auf der Krim und daran
schließt... Sie wissen ja Bescheid. Ich meine, hat man das in Nordrhein-Westfalen schon erzählt?
Nein, ich habe das einfach gelesen in mehreren Artikeln. Und ich habe auch gelesen, dass in Ihrem ehemaligen Chefredakteursbüro bei der TA, bei der Thüringer Allgemein, viel Kunst von Ihnen hing. Skulpturen, Collagen und Bilder. Also eine breite Palette. Meine Frage ist, wann kommt die Öffentlichkeit in den Genuss, sich Ihre Kunstwerke mal anschauen zu dürfen? Wann machen Sie eine Ausstellung?
Das ist sicherlich jetzt eher möglich als im letzten Jahr, wo ich an einem zweiten Buch gesessen habe und natürlich doch ziemlich intensiv recherchieren und arbeiten musste daran. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich jetzt öfter mal eine Ausstellung machen kann. Es sind ja in Weimar welche gewesen, in Berlin und so weiter. Also es gab hier immer mal schon die Gelegenheit, als letztes in Niedergrunstedt, das ist ein sehr schönes kleines Hofatelier, was man dort hat, und so weiter. Also es gibt schon immer mal die Gelegenheit, aber Sie haben ja vollkommen recht, das ist etwas, was mich sehr innerlich beschäftigt, und wenn ich so eine gewisse innere Balance habe, mache ich gerne Kunst und nichts anderes. Ich hoffe schon, dass ich auch mal in Erfurt ausstelle, aber das ist immer eine Frage, kommt jemand und sagt, wir hätten da eine Idee, das machen wir so, und ob das dazu passt noch, das gehört auch noch dazu. Also ich bin da noch völlig offen und ich höre damit auch nicht auf. Das heißt also, das Schreiben von Büchern macht Spaß, gar keine Frage. Aber das darf natürlich nicht die ganze Zeit und nicht den ganzen Menschen veranschlagen. Und insofern gehe ich mal davon aus, ich sage Ihnen Bescheid, sobald sich was am Horizont zeigt und ein Termin feststeht.
Das hört sich gut an. Da werden wir dann sicher beim Espresso-Plausch oder anderer Gelegenheit das auch veröffentlicht machen. Da würde ich mich drüber freuen. Und ich bin ganz sicher, dass das auch andere sehr interessiert. Das war Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch hier bei Radio Frei. Vielen Dank und eine schöne Woche.
Ich habe zu danken. Sie haben dafür gesorgt, dass das nicht ausfällt. Das finde ich für die Zuhörer wunderbar. Das ist schnell passiert, dass jemand mal nicht kann, aber es ist schon ganz gut, wenn man da eine Kontinuität hat. Denn der eine oder andere wäre sogar vielleicht enttäuscht gewesen, wenn wir beide nicht dran gewesen wären. Also haben Sie wunderbar gemacht.
Ich danke Ihnen. Danke.
Auf Wiedersehen. Tschüss.